Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei bei superlevel.de. Ich bin der Daniel, heute ist der Manu bei mir. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und schön, den Rudolf haben wir uns eingeladen. Guten Morgen.
Fröhliche Grüße.
Da ich deine Soundqualität hast du auch gleich so einen Volksempfängerton. Das passt eigentlich genau. Zu dem heutigen Cast. Wir reden über
drei Sätze und schon solche Witze.
Ja, aber gut, das war ja zu erwarten. Also erstens ist ja bei uns die Leute sind ja gewohnt und erhoffen sich ja auch, dass wir jedes Mal die Latte nach unten reißen bei schlechten Witzen. Und
ist das ein Schleichspiel heute?
Ein Schleicher. Aber stimmt, müssen wir später nämlich auch noch drüber reden, wie unterschiedlich man das spielen kann, Wolfenstein. Wir reden über Wolfenstein The New Order, und da muss ich dazu sagen, Manu, da habe ich damals euren Preview-Cast gehört, der ist ja noch nicht so lange her, so irgendwie einen Monat oder was, und da habe ich mir gedacht, meine Fresse, da haben die sich aber einlullen lassen von der PR. Was ist denn los? Da habe ich mir gedacht, also komm, das ist jetzt ein ganz netter Shooter, der wird sicherlich auch ganz nett, aber da fangt ihr irgendwas an zu faseln von, oh, die Story ist so toll und sonst was. Und da habe ich mir gedacht, hey Gott, Leute, da geht's um Future-Nazis, also kommt mir nicht mit toller Story. Rückblickend muss ich aber jetzt sagen, ihr hattet gar nicht so Unrecht, ne? Also ich war auch überrascht, ob der guten Story und wie mich das gefesselt hat in eurem Preview-Cast.
Ja, ich sehe es ein bisschen differenzierter jetzt, aber es ist auf jeden Fall so, dass es mehr Geschichte erzählen will, wie kommen wir ja gleich dazu, als man vielleicht von so einer Ballerorgie erwarten würde. Also der Name Wolfenstein in der Historie der Spieleindustrie hat jetzt ja nicht gerade den Stellenwert gehabt, dass man da eine große Geschichte erwarten könnte, die über ein bisschen Nazi-Pulp hinausgeht. Um mal so ein bisschen zu reden wie der Herr Inderst.
Nazi-Pulp gefällt mir sehr gut.
Ja. Ich habe gesagt, wenn Call of Duty Transformers ist, dann ist Wolfenstein Inception. Also das heißt, bei Transformers geht's nur noch um Explosionen und fette Lichteffekte und was weiß ich was, da ist es nur noch Dauer-Action. Und bei Wolfenstein ist so ein bisschen, ja, ist auch Action, aber es ist halt doch immer so, dass man noch ein bisschen nachdenken muss, dass es ein paar ruhigere Momente hat und dass es zumindest, ich weiß nicht, bei Inception ist ja auch so, im zweiten Anlauf funktioniert es dann auch nicht mehr so gut, weil man dann die Plotholes merkt und sich denkt, naja, gut, da sind da doch einige Lücken drin. Aber beim ersten Mal hat man tatsächlich so eine Handlung, die einen auch interessiert und wegen der man auch irgendwie weiterspielt und sagt, oh, ich will jetzt aber schon wissen, was da irgendwie mit dem passiert oder mit dem Charakter. Also das heißt so ein bisschen, ich nenn's mal intelligentere Action. Würden Sie mir da zustimmen, Herr Inderst?
Ist der weg?
Ich glaube, wir haben ihn mit unserem Witzniveau vergrellt. Ja, Manu, dann kannst du ja auf meine Frage antworten.
Wie war das im Mittelteil? Nein, ging mir ähnlich. Also Wolfenstein versucht ja diesen Spagat zu schaffen zwischen richtigem Action-Arcade-Shooter, so klassisch wie früher. Also es geht ja ein paar Schritte zurück, was so die Entwicklung der Ego-Shooter angeht, mit Health-Pack sammeln und kein Auto-Heal im eigentlichen Sinne und kein Third-Person-Deckungsshooter, sondern wieder so back to the roots. Und gleichzeitig versucht es aber eben, was zum Beispiel eben die Riddick-Spiele angefangen haben, von den gleichen Machern ist es ja nämlich. Und das merkt man auch sehr stark, dass die, wenn man Riddick gespielt hat, fühlt man sich da auch gleich wieder dran erinnert, dass eben versucht wird, auch so durch die Umgebung und durch diese geskripteten Elemente auch mehr Erzählung hineinzubringen. Und gleichzeitig ist es aber auch noch so, dass ich weiß nicht, wie gut es geschafft wird, aber es bricht manchmal so ein bisschen, weil es ist einerseits so dieses arg überzeichnete, also die ganz, ganz böse Regime-Slash-Nazi-Seite mit sehr überzeichneten Figuren, aber gleichzeitig gibt es auch sehr ruhige, stille Momente. Es gibt eine natürliche, emotionale Darstellung von Sexualität, was ich in dem Spiel auch überhaupt nicht erwartet hätte. Also wo Sex auch wirklich als was Schönes und was Befreiendes gezeigt werden kann im Rahmen dieses ganzen Schreckens, den die Leute da umgeben, von umgeben sind. Und dann aber auch wieder so diese ganz, ganz böse Schiene. Also irgendwie bin ich nicht ganz so happy, wie sich dann insgesamt auflöst, alles. weil es gibt halt von allen Aspekten so schöne Momente und gut funktionierende Momente, aber es passt dann im Ganzen nicht so hundertprozentig zusammen, oder? Ging es dir nicht auch so? Mm-mm.
Gar nicht. Nee? Also ich war tatsächlich, hatte das Gefühl, das fügt sich alles gut zusammen. Klar, mit Abstrichen. Also ich fand jetzt irgendwie die Sexszenen fand ich jetzt eher so ein bisschen cheesy und hab mir gedacht, naja, gut, die passen jetzt nicht ganz so rein. Aber ich fand auch das, was du gesagt hast, sie versuchen so ein bisschen die Brücke zwischen alten und neuen Shootern zu schließen. Zum Beispiel beim Heilungssystem ist ja ein schönes Beispiel. Da ist ja schon so eine Mischung aus beiden. Also sie haben schon Medipacks, die du einsammeln musst, also keine automatische Regeneration mehr. Aber trotzdem so 20 in so 20 Punkteschritten. Also das heißt, wenn du Schaden nimmst, dann und unter 80 kommst, dann lädt sich's nur bis 80 wieder auf. Und wenn du dann irgendwie unter 60 kommst, lädt sich's nur bis 60 wieder auf. Und dann brauchst du quasi Health Packs, um das wieder auf 100 zu stellen. Also das ist so ein bisschen so the best of both worlds, so ungefähr. Also man braucht zwar Health Packs, das heißt, man kann nicht einfach ständig irgendwie vorpreschen und einfach dann hinter der Säule warten, bis man sich wieder komplett regeneriert hat. Aber so ein bisschen Auto-Healing hat man dann halt doch. Und das fand ich eine ganz schöne Mischung. Dass sie halt sich Gedanken gemacht haben, okay, wie ist es bei den Shootern heute, wie war es früher und vielleicht können wir irgendwo den Mittelweg finden.
Hm. Herr Inderst? Ah, ja, Sie sind wieder da. Genau. Wir hatten es gerade davon, als du weg warst, den Dreierspagat zwischen dieser böse Nazis, dann aber auch so ruhige, emotionale Momente und eben die Ballerorgie. Findest du diesen Cocktail gelungen?
Also ich finde, dass eigentlich das Spiel gerade dann, wenn man mal auf die grafische Schiene aufspringen möchte, dann spielt das Spiel für mich, wenn man sagt, Stichwort Ballerorgie, eigentlich gerade dann seine Stärken aus. Ich habe das Gefühl, dass man schon der Grafik-Engine ansieht, dass sie ein bisschen schwächelt. Da bin ich auch nicht der Erste, der das feststellt. Aber immer dann, wenn brachiale Action inszeniert wird, und dann mangelt es ja auch, wenn gelegentlich ruhigere Momente stattfinden, dem Spiel also nicht, dann lässt das Ding schon seine Muskeln spielen, richtig? Mhm. Und es macht sehr große Freude, sich zu benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen. Oh ja. Es gibt ein sehr schönes Feedback. Das sind für mich eigentlich auch die stärksten Momente. Die anderen, ja, schön, dass sie drin sind, aber ich kann sie leider nicht ernst nehmen.
Ja, ist auch die Frage, wie ernst gemeint man es nehmen soll, oder? Also ich finde, das ist schon spürbar diesen Pulp-Charakter hat, im Sinne von, wir wollten es auch so ein bisschen pulpig haben. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es versucht, mit dem erhobenen Zeigefinger dir zu sagen, Achtung, Achtung, Faschismus ist aber böse. Das Gefühl habe ich bei dem Spiel überhaupt gar nicht.
Aber es kommt schon ein bisschen durch, oder? Also ich hatte schon an manchen Stellen, wo man dann auch so dieses, okay, wie hat das Regime irgendwie Berlin umgebaut und wie wird da mit Leuten umgegangen und das Zentrum der Stadt ist ein riesiges Internierungslager oder Gefängnis und so. Also sie kommen da zum Glück nicht so mit der Holzhammer-Methode und bläuen dir das so ein, dreschen dir das ein, so, oh, Nazis sind böse und so, das böse Regime. Aber trotzdem bleibt es bei mir so ein bisschen hängen, weil man sich dann halt doch in dieser Welt irgendwie unwohl fühlt. Also ich fand schon, dass da irgendwie so ein bisschen sowas drinsteckt, so dass sie dir ein bisschen was erklären, ohne dass sie jetzt aber das unangenehm machen. Und ich find's ganz bezeichnend. Rudolf, kurze Frage, auf welcher Plattform hast du das denn gespielt?
Xbox One.
Okay, ja gut, dann ist klar, dass natürlich die Grafik nicht, aber wenn man's, also ich hab's auf der PS4 gespielt und ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie... Lächerlich, dass sie da ist. Da könnte ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie geruckelt hätte oder sie irgendwie Probleme gehabt hätte. Grafisch. Manu?
Nee. Geruckelt? Nee. Das sind nicht so gravierende Sachen. Du hast einfach, du schaust drauf, also so wie du manchmal eben an einem Screen vorbeigehst, wirfst einen Blick drauf und instinktiv sagt dir dein Hirn, ist älter. Aber jetzt nicht, weil so technische...
Das passiert mir, wenn ich dich immer sehe, oder?
Ja, da brauchst du tatsächlich weniger als einen ersten Blick. Vor allem heute Dr. Augenring, mein Name.
Nee, also es ist nicht, ist ja auch egal. Also ich finde, die ganze Optik vom Spiel ist gut gelungen. Also das Art-Design und die Bauten und so. Es ist schon sehr faszinierend. Ich finde diesen Schritt, den sie gemacht haben, dass man eben dann in den 60er Jahren ist, bringt eine sehr, sehr interessante Mischung hervor. Nämlich diese Steampunk-Nazi-Ästhetik. Die finde ich insgesamt ja sehr reizvoll anzuschauen. Dieses, was wäre, wenn? Ja, also diese Vorstellung, da konnten sie sich ja wirklich austoben, dass es ja nicht auf historischen Sachen basiert, sondern wirklich einfach so weitergedacht worden ist, wenn die Nazis in den 60er Jahren gewesen wäre, wie würden denn dann die Poster zum Beispiel aussehen? Ja, und dann gibt's halt so dieses deutsche Mädelsposter und so, und die sind schon sehr, sehr cool geworden, die Sachen. Und auch so dieses, dass London zum Beispiel dann komplett einfach so in so eine Betonwüste umgewandelt wurde. Das finde ich macht schon sehr, sehr viel Spaß, da durchzugehen durch dieses Spiel und zu gucken, was sich die Designer da haben einfallen lassen.
Und diese Alternate History ist halt super. Also du findest dann irgendwie Plattenspieler oder halt großartig. Beziehungsweise wie heißen sie? Platten. Und da ist dann halt irgendwie, da ist dann halt nicht House of the Rising Sun, sondern Haus Morgenrot in Neu-Berlin oder sowas. Und,
ja, großartig.
Die Beatles heißen dann halt auch die Käfer. Ja, weil sie vom Regime irgendwie in Liverpool entdeckt wurden und dann dazu gezwungen wurden, aber halt so deutsche Volkstümelmusik zu machen und so. Also dieses, okay, wie hätte sich die Geschichte stattdessen entwickelt? Und das ist halt schon, da merkt man, da ist viel Liebe zum Detail drin, weil gerade bei diesen Plattenspielern und sowas, da habe selbst ich, der sehr aufmerksam durch das Spiel gegangen ist und man versucht halt alles einzusammeln, selbst ich habe da nicht alles gefunden und ich glaube, ein Großteil der Spieler wird da wahrscheinlich irgendwie überhaupt gar keine von diesen Platten mitnehmen oder sie, weil du musst dann auch ins Menü, um sie anzuhören. Das heißt, viele sammeln ja einfach ein, so, was ist das? Na gut, höre ich nie.
Manchmal läuft man eben an so Schallplattenspielern vorbei, wenn du dann in irgendwelchen Büro bist von irgendwelchen Anführern, dann laufen die auch öfter mal und so. Das ist dann schon witzig. Aber so, um gezielt die anzuhören, da kann man auch diese ganzen Zeitungsschnipsel, ich habe mir da jetzt auch nicht die Mühe gemacht, die alle zu lesen, aber da wird ja auch quasi so diese Geschichte immer weiter erzählt im Hintergrund, welche Ereignisse sich dann wie gewandelt haben unter der Führung des Regimes eben.
Ja. Ich muss trotzdem Herrn Inders noch mal ganz kurz widersprechen. Und zwar, mir ging es irgendwie genau andersrum. Ich fand nämlich diese ruhigen Momente schon wichtig, weil die dann dafür gesorgt haben, dass ich die Action-Momente, wo es dann richtig kracht und wo du gegen irgendwelche mannshohen Roboter kämpfst und so, noch viel mehr eigentlich irgendwie genießen konnte. Und das ist halt immer so ein bisschen, wenn man das im Kontrast zur Call of Duty-Sierung des Shooter-Genres sieht, wo man halt sagt, okay, das ist wirklich Dauer-Action, da explodiert ständig irgendwas und du bist wirklich nervlich am Limit, das ist dann irgendwie, das verliert dann seine Wucht, weil alles irgendwie Adrenalin pur ist. Und da finde ich das bei Wolfenstein einfach die Mischung gelungen, wo ich sage, okay, ich habe auch mal eine Schleichpassage, wo ich irgendwie langsam unterwegs bin. Ich habe mal zwischendrin eine Erzählung, wo ich einfach in einem Lager bin und irgendwie mit den Leuten rede und so ein bisschen die Atmosphäre aufsauge. Und dann kann ich das eigentliche, die eigentlichen Action-Parts wieder mehr genießen oder beziehungsweise die entwickeln für mich mehr Wucht.
Ja, ich glaube, dass ich da auch nochmal unterscheiden möchte, sozusagen zwischen Ton und Dramaturgie. Also ich stimme dir zu, ja, den Kontrast kannst du vermutlich nur erzeugen, wenn du es genauso aufziehst, wie du es gerade gesagt hast, mit dieser Formel, leise, leise, laut. Aber das bedeutet nicht, dass ich sie in ihrer Ausgestaltung ernst nehme. Also ich nehme zur Kenntnis, es ist ruhig und deswegen fällt die Action mehr auf. Aber was dann an Inhalt geboten wird, also an wirklich erzählter Geschichte, das ist was mir schwerfällt, ernst zu nehmen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, die Action wirkt natürlich bombastischer, wenn es davor ruhiger zuging. Wobei in Klammern, Schleichpassagen sind prinzipiell etwas, was ich zutiefst verabscheue. Das ist einmal der
probieren. Also man wird ja auch nicht dazu gezwungen, dann an gewissen Stellen unbedingt jetzt ganz, ganz leise vorzugehen. Es wird halt entsprechend schwerer manchmal, wenn man dann auf die Keule gleich, auf die volle Keule geht.
Ich möchte mal an dieser Stelle was einwerfen, was mir in der Besprechungslandschaft zu dem Spiel aufgefallen ist. Mhm. Und zwar, der geneigte Videospielredakteur verweist eigentlich in 9 von 10 Kritiken natürlich auf literarische Vorbilder. Und zwar macht er das hauptsächlich bei Vaterland von Robert Harris und Das Orakel vom Berge von Philip K. Dick. Aber es gibt natürlich, gerade für die Freunde von What If, Deutsches Reich, Endsieg und Jahre später, noch andere Literatur, die ich an dieser Stelle mal unbedingt empfehlen möchte und die in keinem anderen Artikel einfach benannt wurde bisher.
Du bist doch gekauft, also Daniel, mal, hier Bücherempfehlungen
Bücher. Auszusprechen. Genau. Mal Ohren aufsperren. Ich empfehle auf der Nummer 1, Wenn das der Führer wüsste, von Otto Basil, ein Werk von 1966. Auf der 2, Hörnerschall von John William Wall, 1952. Und der Geheimtipp unter den Nazi-Dystopien, Nacht der braunen Schatten von Catherine Burdekin aus dem Jahr 1937. Boah. Aha, Achtung, Achtung, noch vor dem eigentlichen Regime schon eine Dystopie entwickelt. Und die ist wirklich Bombe und lesenswert. Diese drei Bücher bitte sofort lesen, alles andere einstellen.
Und die zeigen dann auch dieses Bild auf, was wäre, wenn die weiter erfolgreich gewesen wären, oder wie?
Genau. Und manche davon zeitlich versetzt, ein paar Jahre nach dem Krieg. Aber bei Burdekin, also dem letzten Titel, auch dann durchaus schon weiter in die Zukunft, also wesentlich weiter in die Zukunft gedacht. Und es sind wirklich Entwürfe, über die die sollte man in die Hand nehmen und lesen. Das ist tolle Literatur, wenn man sich für das Thema interessiert.
Und deine Kritik am Spiel ist jetzt, dass es nicht gut erzählt ist, oder? Also ich finde, dass von der Positionierung, also in den 60er Jahren, so dieses Drumherum mit Schallplatten und Plakaten und Städtebau und so weiter, das finde ich ist gut gelungen. Aber so diese Geschichte, die selber erzählt wird, hat dir die irgendwie was gebracht? Also hat sie dir Freude bereitet? Fandest du sie interessant weiterzuspielen oder... Das habe ich jetzt nicht rausgehört bei dir.
Schon verstanden, dass sie auf Kraft durch Freude angespielt haben, mein Freund. Sofort geschaut. Ist richtig. Das Szenario finde ich super, als großer Freund dieses Topos. Wie es erzählt wurde, nun ja.
Super Beton.
Super Beton. Ist okay. Ich hatte wesentlich mehr Spaß am Szenario selbst als am Spielverlauf dann.
Okay. Was ich dem Wolfenstein sehr hoch anrechne, und das vermisse ich leider oft bei anderen Shootern, ist, dass es sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Also ich bringe mal ein Beispiel. Es gibt eine Stelle, da bist du auf einer Brücke und da ist es recht schwierig, irgendwie voranzukommen, weil die Brücke ist zerstört und du musst dann manchmal über dünne Abschnitte balancieren oder irgendwo gibt's Löcher, über die du drüber springen musst. Und wenn du da runterfällst, dann sagt der Held, der BJ Blazkowicz, sagt zu sich selbst, was für ein Scheißtod. Das war natürlich in dem Moment ein klassischer Breaking the Fourth Wall, nämlich, dass er sich so ein bisschen über den Spieler lustig macht, weil der jetzt da runtergefallen ist und sich aber auch als Spiel selber dann irgendwie erkennt, dass es ein Spiel ist und sich selbst nicht so ernst nimmt. Und es ist natürlich auch witzig, weil es einfach ein Scheißtod ist, wenn du vorher gegen irgendwie Horden von Nazis gekämpft hast und dann am Ende quasi stirbst, weil du irgendwie auf einer Brücke bei irgendeinem Balanceakt runtergefallen bist.
Aber ich würde es auch in echt denken, wenn ich da runterfallen würde. So einen vierten Wallbruch finde ich das jetzt gar nicht.
Okay.
Ich würde mal interessieren.
Ganz kurz. Ich werde an dem Punkt gerne weiter dranbleiben. Ich finde, es hätte ruhig noch mehr Ironie vertragen können. Also es nimmt sich ja insgesamt dann doch so ernst, wie ein Till Schweiger-Film sich ernst nimmt. Also ich konnte auch nicht umhin, diesen Blazkowicz immer als aufgeblasenen Till Schweiger irgendwie zu sehen. Der hat irgendwie eine Ähnlichkeit am Anfang. Also wenn das mal verfilmt werden würde, dann von Uwe Boll mit Till Schweiger. Also weißt du, der liegt irgendwie 12 Jahre im Koma, steht auf und rammt dem ein Buttermesser in die Kehle und hat irgendwie aber keinen einzigen Muskelschwund festgestellt in den letzten 12 Jahren. So geht's ja schon los.
Die gute polnische Küche, da kannst du jemanden 12 Jahre durchfüttern. Hatten wir schon mal in diesem Cast. Polnische Würste und Bier mit Zimt.
Ja. Die Steffi hat auch mehrfach darauf hingewiesen, dass sie immer, wenn sie das Cover sieht oder die Figur, dass sie einfach niemand anderen als Till Schweiger.
Okay, da ging es nicht nur mir so, da bin ich aber froh. High Five an Steffi.
Da gibt es auch noch zum Beispiel hier, der war ja auch, und da haben wir eine weitere, zwar keine literarische Vorlage, aber eine filmische Vorlage bei Iron Sky. Götz Otto würde auch passen. Der hat da zwar den Nazi gespielt, aber der würde auch so als Haudegen da reinpassen. Ja.
Ich finde, ein bisschen mehr Ironie hätte dem Spiel schon gut getan, aber es hätte sich dann halt wieder gebissen mit den Szenen, wo sie ja auch diese Grausamkeit zeigen wollen. Und ich finde, da war ich nicht ganz so zufrieden. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir halt als Deutsche jetzt dieses Spiel spielen und da einen anderen Bezug zu haben. Aber ich fand jetzt zum Beispiel diese Lagerszene, also man wird ja einmal in ein Lager eingewiesen, oder man schleicht sich da halt zumindest ein, um dort dann einen Häftling zu befreien. Und das hätte ja auch ein wahnsinnig starker Moment sein können. Also es versucht ja auch, dem Spieler dann zu vermitteln, wie grausam das war. Aber man ist da irgendwie in 20 Minuten durch dieses Kapitel durch und hat es dann wie so abgehakt. Und man sieht dort halt vielleicht, wie jemand gefoltert wird, aber so diese Lageratmosphäre, und wenn man auch schon mal ein echtes Lager besucht hat und da diese Atmosphäre gespürt hat, dann finde ich, hat das so ein bisschen so amerikanische Achterbahn-Atmosphäre. Also als wenn irgendwie so im Disneyland jetzt Nazi-Ecke dargeboten wird, wo du als Pulk eine halbe Stunde durchläufst, um zu gucken, wie das damals war. Das hat für mich nicht ganz so funktioniert. Ihr wisst, welche Stelle ich meine, oder?
Ja.
Das fand ich dann ein bisschen zu flach an der Stelle. Und deswegen war es mir an solchen Stellen eben nicht palpig genug. Weißt du, so Iron Sky, Nazis auf dem Mond und so weiter, da ist es ja so pur Trash. Und hier versucht es immer so diesen Spagat zwischen, wir wollen auch mal ein bisschen aufrütteln und ernste Sachen zeigen und dann aber auch wieder so dieses wilde Rumgeballer. Und da war ich nicht ganz so zufrieden an den Stellen.
Ich möchte mal eine kurze eine Interessensfrage stellen. Wer weiß, welches Spiel sich eigentlich als letztes an einer solchen Geschichte versucht hat mit deutschen Invasoren in Amerika als Shooter? Weiß das noch jemand?
War das dieses Sabotage oder wie das hieß? Oder wo man so, auch so ein Schleichspiel, wo man diese besetzte Stadt irgendwie erobern muss?
Das war Frankreich. Es gab doch dieses Turning Point Fall of Liberty.
Genau, Turning Point, Fall of Liberty. Und daran musste ich auch gerade denken. Auch damals war eigentlich schon das so ein bisschen ähnliches Phänomen, wobei natürlich das Spiel Wolfenstein unendlich viel ausgereifter und besser funktioniert als Turning Point. Aber ich muss auch sagen, schon damals begeisterte mich eigentlich so das Drumherum an dem Szenario wesentlich mehr als das Spiel dann selbst. Es gab für Turning Point damals auf der Internetseite, also auf der offiziellen Webseite vom Spiel, ein sogenanntes International Journal. Das berichtete praktisch wie eine Art Wochen- oder ja Tageszeitungsweise darüber, wie das Deutsche Reich so, die Geschichte des Deutschen Reichs und wie es vermeintlich im Geheimen aufrüstet und man nicht weiß, was planen die eigentlich, sozusagen bis zum Zeitpunkt der Invasion, als sie über Amerika herfallen. Und ich muss auch sagen, wenn man sich jetzt mal auf der Wolfenstein-Webseite umschaut, dann sind da ja auch diese fantastischen Clips, die sie gedreht haben, wie sie zum Beispiel das Präsidentenmonument sprengen oder wie dieser deutsche Schiedsrichter den Fußballspieler bei der WM schießt, statt die rote Karte zu zeigen. Und das sind, finde ich, unheimlich starke Bilder und gut. Es ist ein wahnsinnig gutes Marketing-Tool. Ich glaube, das ist das, was mich an dem Spiel tatsächlich, muss ich zugeben, mehr gereizt hat als das Spiel selbst.
Das war tolle Vorbereitung, absolut.
Ja. Supergeil ist dieses Timelife-Music präsentiert, wo wir ja nochmal zurückkommen zu den witzigen Musiktracks. Da haben sie halt so auch absichtlich so auf schlecht gemacht mit so VHS-Flirren und Artefakten drin. Und ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es heißt irgendwie Mondrecords.
Mondschein-Records.
Genau. Mondschein-Records präsentiert und dann so die besten Hits der Alternate History und so. Das ist auch sehr witzig gemacht. Nochmal zum Gameplay. Ich habe mich da auch dann irgendwie drüber unterhalten letztens mit jemandem. Und was man bei dem Shooter, und ich kann das nie in Worte fassen, vielleicht kann mir das einer von euch da irgendwie besser helfen oder einspringen. Es gibt Shooter, die fühlen sich einfach richtig an und es gibt Shooter, die fühlen sich falsch an. Ich kann aber nie genau festmachen, woran es liegt. Also wenn wir uns zum Beispiel Homefront anschauen, was ja auch ja nicht ein gleiches Szenario, aber doch irgendwie auch so ein ähnliches Szenario hatte mit so einer alternativen Timeline und irgendwie Besatzungsmacht und du kämpfst da alleine für die Rebellen und ähnliches. Und bei Homefront hatte ich immer das Gefühl, das ist irgendwie falsch, ist irgendwie komisch, macht keinen Spaß hier zu schießen, obwohl ich es nicht festmachen könnte, woran es liegt. Und bei Wolfenstein hatte ich immer das Gefühl, das fühlt sich richtig an. Das Trefferfeedback, das Waffenhandling, das Laufen, alles passt da. Aber warum passt es mir bei Homefront nicht und warum passt es mir bei Wolfenstein? Ich kann es nicht irgendwie genau erklären, woran es liegt.
Du meinst das Korea Homefront?
Ja, genau das, ja.
Ja, das Gefühl kann, ja, okay, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand das,
auch gut, ja.
Nee. Aber ich fand Homefront gut. Meinst,
ja.
Ja.
Wir sind die zwei einzigen, habe ich auch schon mal mit Rudolf.
Also in dem Fall kann ich jetzt natürlich,
Nee, aber es ist einfach so dieses, es bratzt irgendwie so beim Ballern, weißt du? Also so dieses Gefühl, das kommt da rüber und bei manchen Shootern halt nicht.
Also ich kann mich, ich habe mich nochmal, es kann auch dadurch, ich mache vielleicht so eine grundsätzliche Unterscheidung im Kopf. Ich hatte ja auch einen Grund, warum ich in der letzten WASD über diese Sache schrieb, Sci-Fi-Shooter taugen mir nicht. Ich habe immer das Gefühl, grundsätzlich schon mal, wenn ich so richtig mechanische Waffen in Spielen bediene, dass es grundsätzlich mir schon ein wesentlich befriedigendes Gefühl gibt als mit so Unreal Tournament Lasersträhchen, die so wie ein Hissstrahl einfach funktionieren. Das ist schon mal ein wesentliches Plus für mich im Feedback. Aber ich könnte jetzt, das könnte ich nicht mit einem Namen versehen oder einem Begriff versehen, den du meinst.
Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr dünne Gameplay-Abstimmung einfach. Wann fühlt sich das gut an? Und ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv. Aber ich weiß genau, was du meinst, Daniel. Und Wolfenstein hat es halt hundertprozentig gut erwischt. Dieses Gebratze beim Ballern, das funktioniert hier einfach. Man hat irgendwie ein sehr befriedigendes Gefühl, gerade auch, weil man halt natürlich auch dieses böse Regime abballert. Das macht natürlich dann auch besonderen besonders Sinn. Und diese mechanischen Panzerhunde abzuknallen. Und es ist auch insgesamt... Es ist auch insgesamt einfach, finde ich, gut inszeniert. Also es hat die richtigen Skriptstellen an den richtigen Situationen, dass dann halt irgendwie du läufst und auf einmal wirst du halt von dem Panzerhund verfolgt und dann auf einmal ist es halt so ein geskripteter Moment, aber es geht dann relativ nahtlos auch weiter, dass du dann auch wieder ein relativ offenes Gebiet auf einmal hast, wo du dann auch wieder überlegen kannst, gehe ich durch den Tunnel unten durch? Und insgesamt ist es einer der besten Shooter, die ich die letzten Jahre gespielt habe, auf jeden Fall. Rein vom spielerischen Spaß her ist es auf jeden Fall einer der besten.
Weil du gerade schon Regime angesprochen hast und das Stichwort damit gegeben hast, zum Thema irgendwie Nazi und Zensur, deutsche Version, also Zensur mit ausdrücklichem Fragezeichen.
Selbstzensur.
Ja, aber ich weiß nicht, also mich hat das jetzt null gestört, dass es da Zensur, dass quasi nicht Nazis sind, sondern dass es eben nur das Regime ist und
120% Uncut.
Genau, ja. Also habe ich jetzt irgendwie, fand ich dann irgendwie ein bisschen verwirrend, warum die Leute dann irgendwie in irgendwelchen Foren oder unter Tests dann kommentiert haben mit so, was, das ist ja so ein Scheiß und ich will das mit echten Haken kreuzen. Fand ich ein bisschen befremdlich, weil das für mich nichts zum Spielspaß beiträgt, ob ich da jetzt ein echtes Hakenkreuz oder halt so einen stilisierten roten Adler als Regime-Logo sehe.
Ich würde sagen, das ist eindeutig ein Fall von 88% Uncut. Ja.
Ich habe ja so gelacht, wenn ein Magazin dem Spiel 88% gegeben hat. Ich habe so gelacht. Das ist doch pure Absicht, oder? Die Diskussion finde ich halt insofern, aus einer Perspektive finde ich es verständlich, dass man sich als deutscher Käufer, als erwachsener deutscher Käufer natürlich bevormundet fühlt, wenn Sachen anders sind als in der Originalversion, nenne ich es jetzt mal. Also die ursprüngliche Vision dieses Spiels ist halt einfach diese Nazi-Dystopie.
Ja, aber die wird doch nicht zerstört.
Und die wird ja von der Botschaft wird sie nicht zerstört, aber natürlich wird sie einfach geändert. Also es geht, glaube ich, einfach nur darum, dass man halt in irgendeiner Form bevormundet wird. Ich verstehe es aber zu 120%, warum ZeniMax das gemacht hat, weil es halt einfach in Deutschland nach deutschem Gesetz strafbar ist und dann halt auch einfach persönlich haftbar gemacht werden können und geschweige denn ganz zu schweigen von dem finanziellen Schaden, der passieren würde, wenn halt dann das Gesetz sagt, nö, so nicht und alles eingestampft werden muss. Das verstehe ich ganz eindeutig, aber es ist dann halt immer gleich diese Grundsatzdiskussion, warum darf das ein Tarantino und warum darf das jetzt die ehemaligen Starbreeze Studios, die jetzt Machine Games heißen, warum dürfen die das nicht? Ja, beziehungsweise warum darf der deutsche Publisher nicht diese Nazi-Symbole da reinmachen? Es ist doch das Gleiche wie Inglourious Basterds.
Darf ich ganz kurz
einhaken? Das ist halt diese Grundsatzdiskussion.
Ich glaube, Mann, du hast das falsch verstanden. Ich glaube nicht, dass Starbreeze gibt's schon immer noch. Bloß ich glaube, da hat sich ein Team
die früher bei Starbreeze war.
Genau, die haben sich rausgespalten und ein neues Studio gegründet. Aber Starbreeze und so, die haben ja auch zuletzt das Brothers gemacht und ich glaube, die gibt's schon
noch. Die ehemaligen Mitarbeiter, so meinte ich
das. Genau, ja.
Also mein Stand ist da ja tatsächlich, dass man kann es, denke ich, einem wirtschaftlich agierenden Unternehmen nicht erwarten, dass sie auf dem Ross der vermeintlichen Volksgerechtigkeit reiten und es auf einen Prozess ankommen lassen, weil das wäre das Entscheidende. Wenn erstmal ein Grundsatzurteil da wäre, das ist vermutlich anders. Bisher gibt es ja eben keins, weil keiner lässt es drauf ankommen. Und man kann ja auch nicht erwarten, dass ein Unternehmen da in diesen Rechtsstreit absichtlich eintritt, wenn es so, wie es jetzt läuft, auch gut und wirtschaftlich funktioniert. Genau. Das, glaube ich, wird auch von dieser Stelle, von Industrieseite einfach nicht passieren und nicht kommen. Und warum auch? Für sie gibt es keinen Anlass.
Nee, weil es wäre kein finanzieller Gewinn dadurch da, wenn es dann auf einmal die nie unzensierte Version da wäre. Das wäre kein Vorteil.
Solange das so ist, brauchen wir von der Seite auch nicht erwarten, dass jemand den Finger in der Sache krumm macht. Es ist albern, das zu glauben.
Und das Problem ist ja auch, wer sollte es denn machen? Im Zweifelsfall müsste es der Verband machen irgendwie, der Game-Verband oder Bio, jetzt haben wir ja zwei in Deutschland. Da ist aber halt das Problem, die wollen sich halt aus PR-Sicht da auch nicht die Finger dran verbrennen, weil wenn dann am nächsten Tag in der Bild-Zeitung steht, Killerspiele-Verband kämpft für Nazi-Symbole, hast du halt den nächsten Skandal an der Backe, wo du halt sagst, ja gut, toll, hätte man mal lieber nichts gesagt. Klar, im Endeffekt steht natürlich immer das Ziel am Ende oder der Wunsch, dass man vielleicht mal ein Grundsatzurteil hat, dass das für ein für alle mal klärt. Aber es findet sich halt keine agierende Partei, die sich wirklich aktiv für Nazi-Symbole einsetzen würde, weil die Gefahr, dass man sich da öffentlich dran verbrennt, ist einfach zu groß.
Ja. Die eine Partei, die sich für die Symbole einsetzt, ist verboten.
Ja, stimmt, ja. Und es ist ja auch ein bisschen mühselig, was der große Vorteil wäre dann, dass Spiele dann offiziell als Kunst anerkannt werden oder wie? Weil sie dann gleichberechtigt wären mit einem Inglourious Basterds. Also das ist es halt einfach auch nicht wert aus Industriesicht. Das ist genau das Thema. Das Einzige, was ZeniMax gespart hätte, wäre die Lokalisierungskosten, die sie aber ja so oder so in irgendeiner Form hätten. Also du brauchst ja trotzdem deutsche Sprecher, du musst trotzdem Texte übersetzen. Das Einzige, was sie gespart hätten, wäre halt den einen Grafiker, der die Symbole umgemalt oder übermalt hätte. Und das lohnt sich halt überhaupt nicht. Aber wenn wir jetzt bei der deutschen Version sind, wie Daniel schon gesagt hat, man vermisst eigentlich nichts. Also ich bin ja sonst immer sehr, das Einzige, was mich aufregt, dass es eben keine englische Tonspur gibt. Aber natürlich auch verständlich, weil dort wird das Regime dann halt auch Nazis genannt und die Gruppenbezeichnungen sind die richtigen, also die Originalen. Und das hätten sie dann ja auch alles nochmal für den deutschen Markt im Englischen nochmal neu synchronisieren müssen und deswegen fehlt diese Tonspur einfach komplett. Das ist der einzige Nachteil, den ich jetzt hier als deutscher Käufer davon habe. Aber die deutsche Tonspur ist erstaunlich gut mit einigen kleinen Abstrichen.
Heary, heary, wenn der Manu das sagt. Ja.
Nee, ich finde, die passen wirklich richtig gut.
Aufspringen. Mir gefällt die auch sehr gut.
Ganz kurz nur, das Einzige, was mich halt stört, ist halt, dass alle Deutsch reden. Also gerade bei einem Spiel, was halt in einem fiktiven Deutschland spielt, funktioniert es halt einfach schlecht, wenn zwei Leute im Auto sitzen und die eine sagt irgendwie was auf Deutsch und der andere antwortet auf einem stotternden Deutsch und sagt dann aber, Entschuldigung, mein Polnisch ist nicht so gut. Und das funktioniert halt überhaupt gar nicht so. Und dieses Deutsch von den Deutschen ist halt im Gesamtkontext hier einfach ein ganz normales Deutsch. Und das wirkt natürlich in der englischen Tonspur dann deutlich mächtiger.
Aber es ist halt ein Kawashima-Logikrätsel.
Ja, genau. Wer spricht wirklich Deutsch und wer spricht nur übersetztes Deutsch?
Dein wahres Alter ist 666.
88, dachte ich.
Ach so, genau.
Ja, also Sprache super, Spiel super, über Spieltempo und Handlungen kann man sich ein bisschen streiten, aber trotzdem für mich ein gelungenes Gesamtpaket. Also finde ich jetzt, ich vermisse auch zum Beispiel gar keinen Multiplayer, weil das ist ja auch irgendwie sowas, was neuerdings jeder Shooter muss irgendeinen Multiplayer-Modus drin haben, der halt oft irgendwie so draufgepfercht wirkt, aber ist jetzt hier überhaupt nicht und habe ich in keinster Weise als fehlend wahrgenommen.
Nee, natürlich nicht.
Der beste Multiplayer seit Uncharted 2, würde ich sagen.
Ja, oh, der war super, ja, den haben auch ganz viele ganz lang gespielt, ja.
Den haben doch wirklich viele gespielt.
Uncharted, echt?
Ja.
Okay.
What? Die vereinsamte Bastarde.
Ich nicht, ne.
Sie haben bestimmt die Leute, die auch Homefront gut fanden, haben den gespielt. Ja.
Die Leute, die den Deppen-Apostroph nicht kennen.
Gut.
Herrlich.
Gut. Wer mag das Fazit sprechen?
Der Manu. Der Manu. Als Senior.
Nee, ich habe schon so viel gesprochen.
Ach so.
Als Senior? Bin ich älter als du?
Weißt du, in Sachen Videospielindustrie-Erfahrung bestimmt.
Im Kopf, ja.
Also im Schritt geht schon lange nichts mehr, darum sag's ich.
Du spielst doch schon Golf.
Nur auf Mega Drive. Wolfenstein, nicht nur Freunde, hoher Prozent-Shooter greifen zu.
Hochprozentiger Shooter.
Ja. Ganz kurz, der nächste große Shooter wird dann jetzt, was wird er?
Stimmt, irgendwas von Deep Silver, bin ich mir ganz sicher, weil die, was die einfach ein Track-Record raushauen, ein Ding nach dem anderen, Wahnsinn.
Ja, Destiny wahrscheinlich. Wenn ich da arbeiten könnte, wäre ich schon längst da.
Ja.
Auf was spielst du an? Auf Destiny?
Das ist doch verschoben worden, dachte ich.
Ach so. Ja, The Order wurde ja leider auch verschoben. Da hätte ich mich ja am meisten drauf gefreut.
Das heißt, im Endeffekt wird es dann doch wieder der Advanced Warfare richten müssen.
Oh nein.
Ja, oder das neue Battlefield, was jetzt geleakt wurde, hier mit den Polizisten und so.
Geleakt. Mega Anführungszeichen, mega Luft.
Ja.
Jungs, wir schweifen ab.
Ja. Ja. Also, Wolfenstein 120% von uns ja sowieso, auch in der 119% Cut-Version in der deutschen empfehlenswert.
Und Manu, ich möchte bitte, dass auf dem Cover steht, selbst Manu lobt die Synchro.
Ja, selbst Manu findet die Synchro gut, ja.
Aber hat sich, ganz letztes Wort noch, kennt ihr jemanden in eurem Umkreis, der sich die großartige Sammleredition ohne Spiel geholt hat?
Ach so, da gibt's ja wieder so eine super Sammleredition, gell? Ohne Disc.
Hast du nicht Panzerhund-Edition sogar?
Mhm. Ich kenne niemanden. Die ist aber auch ganz limitiert irgendwie. Da gibt's ja nur 2000 Stück davon oder sowas, glaube ich, ne?
Die hat sich alle der Micha gekauft.
Auch. Schön war es mit euch, Jungs. Schön.
Das war ein sehr sinnvoller Einwurf noch am Ende hier.
Ja. Schön war es mit euch. Ich gehe jetzt wieder in meinen Garten.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.